der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute wieder aus Berlin, gemeinsam mit Manuel Hinz von CrossEngage. Herzlich willkommen, Manuel.
Moin, Erik.
So, CrossEngage ist vielen schon bekannt, einigen noch nicht, aber stell dich erstmal selbst vor und erzähl dann, was CrossEngage macht und warum ihr so relevant seid.
Ja, Manuel Hinz, seit rund zehn Jahren in der Digitalszene unterwegs, davon viel im Bereich Startups und Marketing, Online-Marketing. Und seit 4,5 Jahren jetzt mittlerweile mit der Firma CrossEngage. Wir sind eine Marketing-Technologie-Firma mit Hauptsitz in Berlin. Und wir haben, sagst du ja gerade schon, Customer-Data-Plattform. Also wir bieten als Software-as-a-Service-Lösung eine Customer-Data- und Engagement-Plattform an. Und genau, und die wird genutzt von Unternehmen wie der Deutschen Bahn, die mithilfe unserer Software sicherstellen, dass Kunden immer mit der richtigen Botschaft über den richtigen Kanal zur richtigen Zeit angesprochen werden.
Sehr schön, das war ja super, ein super schneller Pitch. Die, sagen wir ganz kurz noch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten und vielleicht auch so ein bisschen zu eurer Herkunft, aus welchem Berliner Umfeld ihr alle so gekommen seid.
Genau, also wir sind jetzt so 45 Mitarbeiter hier in Berlin. Wie gesagt, uns gibt es seit 4,5 Jahren. Von der Herkunft her ist das schon noch auch Rocket Internet angebunden, würde ich sagen. Also wir sind, Rocket Internet ist kein Investor bei uns, aber eine Vorgängerversion von CrossEngage. Die Campaign Factory war das Tool, was mein Mitgründer Dr. Markus Wübben zu seinen Zeiten bei Rocket Internet, wo er CRM-Teams mitgeleitet hat und die Unternehmen der zweiten Fashionwelle wie Zalora, Lazada, Jumia global geholfen hat beim Thema CRM. Da hatte der damals schon diese Herausforderung, nämlich Kunden- und Nutzerdaten in verschiedenen Silos und auf der anderen Seite verschiedene Kanaltools, also je Kanal, E-Mail, SMS, Mobile Push, andere Anbieter im Einsatz, weil in diesem ganzen Rocket-Umfeld schon immer ein sehr starker Best-of-Breed-Glaube da war. Also nicht zu sagen, wir nehmen alles von einem Anbieter, sondern zu sagen, wir suchen uns für jede Problemstellung die beste Lösung. Und er saß halt mit seinen Teams in der Mitte, also neben den Datensilos auf der einen Seite und den Kanalsilos auf der anderen Seite, mit der Aufgabe, besonders gutes Cross-Channel-CRM zu machen, was immer hieß, Daten zusammenziehen aus verschiedenen Quellen, darauf Segmente zu bauen und die halt zu verteilen in diese verschiedenen Kanaltools. Und das war ein sehr manueller, sehr technischer Prozess. Für meinen Mitgründer jetzt kein Problem, da er Informatik studiert hat. Das haben aber 99% der normalen Marketingmanager in der Regel nicht. Und selbst für ihn war das sehr zeitaufwendig, sodass er sich in seiner Freizeit hingesetzt hat damals und so eine erste Version der Software geschrieben hat, die dann sehr schnell zu einem internen Tool berockt geworden ist, aber nie irgendwie ausgegründet wurde. Und genau. Und in 2014, Anfang 15, saßen wir mit Florian Heinemann zusammen, den ich aus meiner letzten Firma kenne, wo er schon Investor war, der Markus bei Rocket Internet damals eingestellt hat. Und wir haben über dieses Thema diskutiert, wie sich eigentlich Marketing weiterentwickelt, also das ganze Thema CRM vor allen Dingen auch. Das ist nämlich immer noch mehr Nutzer- und Kundendaten jetzt gibt. Also früher hatte man ja irgendwie einen Namen, eine Postadresse. Mittlerweile hat man die ganzen Website-Verhaltensdaten und das wird mit dem ganzen Thema IoT noch mehr. Denn auch jedes IoT-Device, also wenn man so über Smart Home nachdenkt zum Beispiel, generiert ja Nutzer- und Kundendaten, die man auch für Marketingzwecke nutzen kann. Und auf der Kanalseite entwickelt sich das ähnlich. Früher hatte ich halt so E-Mail und die Postkarte als klassische CRM-Kanäle und mittlerweile habe ich halt WhatsApp-Messenger und Facebook-Messenger und was es nicht alles an 1:1-Kanälen gibt, die es mir erlauben, mit Kunden direkt zu kommunizieren. Und diese steigende Komplexität auf beiden Seiten ist was, wo wir gesehen haben, dass die Marketing-Clouds damit nicht so gut umgehen können in der Regel, weil sie auf der Datenseite meistens nicht so gut darin sind, große Mengen von Nutzer- und Kundendaten flexibel in Echtzeit zu verarbeiten. Und auf der anderen Seite decken so Marketing-Clouds halt meistens so die Kernkanäle ab, wie E-Mail-Marketing. Aber sobald ich einen innovativen, neuen 1:1-Kanal habe, ist der halt nicht so schnell Teil einer Marketing-Cloud. Und das war unser Ansatzpunkt zu sagen, Mensch, eigentlich müsste man da nochmal was Neues bauen. Also wirklich aus diesen eigenen Gedanken und auch Schmerzen damals heraus. Genau, und das ist dann, wie gesagt, Mensch, das, was Markus damals gebaut hat mit der Campaign Factory, ist konzeptionell eigentlich immer noch was, was Sinn macht für sehr, sehr viele Unternehmen da draußen. Und dann haben wir 2015 angefangen. Wussten damals noch nicht, wie wir das nennen sollen. Also wir wussten noch nicht, dass das eine Customer Data Plattform ist, sondern haben das am Anfang Open Marketing Plattform genannt, Cross Channel Marketing Plattform. Und Ende 2016 hatte ich dann den ersten Gartner Report in der Hand über CDPs, also Customer Data Plattforms, und sagte, guck mal, Markus, das sind wir. Und das war so die Tatsächlich sozusagen, also wir sind mit dem Thema gestartet, was dann parallel, gerade auch in den USA, sehr schnell zu einem starken Trend geworden ist. Aber es war jetzt nicht, weil wir uns irgendwie diese Marketing-Technologie-Landschaft angeschaut haben und gesagt haben, ah, wir wollen jetzt eine Firma gründen und hier in dem Bereich gehen wir jetzt auch rein, sondern es ist wirklich daraus entstanden, dass wir diese Herausforderung selber gehabt haben, die wir heute versuchen zu lösen.
Super. Ich würde gerne mit dir in unserem Gespräch so erstmal nochmal beleuchten, wie überhaupt so die Herausforderung und damit auch die Lösungslandschaft im CRM-Umfeld entstanden ist, was genau jetzt die Rolle einer CDP ist, weil ich glaube, das ist im Markt auch noch nicht ganz so trendscharf, oder zumindest wird das nicht so trendscharf gehandhabt. Und dann als drittes deine Sicht auf die jetzige Vendoren- oder überhaupt Technologieanbieterlandschaft und wie sich die Advertiser darin zurechtfinden können. Das wäre so meine grobe Struktur. Passt das für dich?
Absolut.
Ja, sehr gut. Die Herausforderung. Du hast es ja gerade schon in so einem Schnelldurchgang aus meiner Sicht sehr treffend beschrieben. So die Herausforderungen, die ein Advertiser hat, um von diesem Vorgängersystem im CRM, die sehr Newsletter-lastig waren, so ein bisschen One-to-Many oder segmentiert, eventuell noch personalisiert in diese ständige 1-zu-1 Kommunikationsmöglichkeit über mehrere Devices rüberzugehen. Kannst du uns noch ein bisschen abholen, wie diese Evolution und damit auch dieser Need für eine Weiterentwicklung wie eine CDP entstanden ist?
Genau, also zum einen, ich glaube, wenn man über CRM spricht, müssen wir einmal diesen Begriff nochmal kurz so ein bisschen trennen. Das ist ein Riesenproblem mit dem Begriff CRM tatsächlich, weil viele Leute was unterschiedlich darunter verstehen. Also wenn ich eher aus dem B2B-Bereich mit jemandem sprechen würde und sagen würde CRM, dann würde der klassischerweise an so eine Salesforce-Sales-Cloud oder solche Produkte denken. Also das klassische...
Oder noch an SaaS, ne? Kannst du dich noch an SaaS erinnern?
Ja, ja, auch die sehen wir ab und zu tatsächlich noch. Ja. Und das sind ja so also wirklich klassische Vertriebs-CRM-Systeme, wo ich im B2B-Bereich meine Kundenkontakte manage, Aufträge, Vertriebstermine, solche Geschichten. Also das ist...
Wenn du Vertrieb sagst, dann müssen wir vielleicht nochmal zur Klarstellung sagen, damit wir auch Offline-Vertrieb meinen. Ne? Also
auch
richtig
das,
so...
Genau.
Echte also Menschen,
klassisch, die Kunden besuchen. Der Maschinenhändler zum Beispiel, der seine Zielkunden hat. Und sozusagen seine Vertriebskontakte, der ja auch sozusagen Offline-Vertriebler hat, die durch die Landschaft fahren, sozusagen diesen ganzen Prozess darin abbildet, das ist ja das was man klassischerweise unter CRM im B2B-Bereich versteht. Und auch wenn ich da dann über die Technologien spreche, wenn ich da CRM sage, dann ist man ganz, ganz häufig halt bei solchen ja B2B-Vertriebs-CRM-Lösungen. Also wie gesagt, ein Salesforce Sales Cloud da sicherlich der Marktführer oder Microsoft Dynamics oder solche Anbieter. Also das ist so das ganze Thema B2B, in dem wir nicht unterwegs sind.
Also wir und das war die erste Generation der digitalen CRM-Tools,
oder? Ja, genau. Also sicherlich da Vorreiter im Vergleich zu dem B2C-Feld tatsächlich, spannenderweise. Das kann man so sagen. Und auch wir als Firma nutzen natürlich so eine Lösung, weil wir ja auch im B2B-Vertrieb unterwegs sind. Wir haben damit, also da gibt es ja so ein bisschen modernere, ich sag mal leichtgewichtigere Anbieter mittlerweile auch als Salesforce.
Nimm mal ruhig ein paar Namen.
Mit einem Pipedrive haben wir da mal angefangen, sind mittlerweile auf einem Copper, ehemals Prosperworks, so eine sehr starke Gmail-Integration des Tools, die es da gibt, unterwegs. Aber das ist ja im Endeffekt genau diese Tool-Klasse, über die wir hier sprechen.
Also ein HubSpot, ne? Fällt die auch da rein?
Ja, bei denen ist das Problem tatsächlich, genau, also die kommen, ja, wobei muss man sagen, die haben jetzt sowas dazu gebaut, ja, richtig, also HubSpot Sales. Bei denen, die sind so einer der Player im Markt, die bei der Begriffsverwirrung nicht unbedingt sozusagen positiv beitragen.
Jetzt verwirre ich dich auch.
Also okay. Nee, genau, die kommen nämlich tatsächlich aus dem, also die kommen ja ganz klassisch aus dem, ich würde mal sagen, B2B-Marketing-Automation-Bereich, nämlich sozusagen im B2B-Bereich Online-Lead-Generierung gut abzudecken, sozusagen auch mit Landing-Pages, mit Newsletter-Generierung.
Stimmt,
mit,
da kommen die eigentlich
her. Da kommen die eigentlich her. Die haben mittlerweile auch einen B2B-CRM, also so ein Vertriebs-CRM dazu gebaut. Das Problem ist, dass die ab und zu jetzt auch mal versuchen, im B2C-Bereich aufzutauchen und mittlerweile weiß keiner mehr, glaube ich, so richtig, wo die sich eigentlich positionieren. Die, genau, aber die haben auch so eine Lösung tatsächlich im Einsatz, mittlerweile im Angebot, das ist das ist richtig, ja.
Also fassen wir bisher zusammen, also erste Generation digital CRM-Tools, die Salesforces dieser Welt für Offline-Vertriebsmannschaften, wo dann zum ersten Mal Kundenstammdaten, Transaktionsdaten, Auftragsdaten bis zur Routenplanung, das war ja damals super, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Dass das damals irgendwie was Besonderes war, dass die Vorschläge machen konnten, in welcher Reihenfolge eigentlich diese Vertriebskontakte zum Beispiel abgefahren werden sollten. Aber das
genau,
so,
absolut,
das war, ja. Ne? Die und eine Visions dieser Welt. Zweite Generation, die etwas leichtgewichtigeren, die Pipedrives, Coppers, dieser Welt, die im Grunde ja sehr stark auf so einen Sales Funnel gesetzt haben und die Vertriebsarbeit besser organisiert haben als Spreadsheets als Beispiel.
Ja.
So, nächste Generation.
Genau, beziehungsweise das ist für mich gar nicht sozusagen die nächste Generation, sondern die Trennung zwischen B2B und B2C.
Okay.
Genau, also ich glaube, das ist alles das, was in der B2B-Welt passiert. Und genau, das ist jetzt diese zweite Generation. Also selbst ein Salesforce hat ja noch ältere. Also Salesforce war ja noch nicht mal die erste Generation, fairerweise. Es war die erste Generation, die es als Software as a Service gemacht hat. Aber davor gab es ja auch schon mal Generationen von B2B-CRM-Lösungen. Und Salesforce war dann die erste, die es in der Cloud gemacht hat. Und da gibt es jetzt sozusagen die nächste Generation, die es leichtgewichtiger in der Cloud macht. Denn wenn man eine Salesforce Sales Cloud hat aufsetzen müssen, weiß, wie, was für ein Monster das mittlerweile ist. Sicherlich auch sehr funktionsstark in vielen Bereichen und sehr, sehr gute Customization-Möglichkeiten, aber halt auch ein extrem großer Aufwand, sowas einzuführen und zu customizen für die Firma. Und deswegen glaube ich auch diese neue Generation von leichtgewichtigen Tools da im B2B-CRM entstanden. Und genau, das ist sozusagen, das wird sich sicherlich auch noch weiterentwickeln. Also da wird auch künstliche Intelligenz dazukommen und diese ganzen Themen irgendwann. Aber genau, das ganze B2C-Thema ist für mich keine direkte Weiterentwicklung davon, sondern ist jetzt tatsächlich sozusagen dann, dass das einfach im B2C-Bereich auch Relevanz gewonnen hat im Vergleich zum B2B-Bereich. Und wenn wir über B2C sprechen, genau, dann gab es da früher auch schon ganz klassische CRM-Datenbanken, also wo man seine Kunden- und Nutzerdaten oder vor allen Dingen seine Kundenstammdaten damals auch verwaltet hat und für damals noch für Katalogaussendungen vielleicht auch seine Selektion gemacht hat. Wer bekommt jetzt eigentlich den Katalog von Otto oder Neckermann? Also auch damals waren da schon CRM-Lösungen im B2C-Bereich im Einsatz. Und genau, das war noch eher die Offline-Welt. Und dann ist mein Eindruck, dass dann in der klassischen B2C-Welt, als das ganze Online-Thema anfing tatsächlich, ein Fokus eher dann aber mal sich so ein bisschen verlagert hat in Richtung Shop-Systeme. Also genau, die ersten Online-Shops sind online gegangen. Und ich hatte ja ganz natürlich, dadurch, dass Leute sich online bei mir registriert haben und irgendwelche Bestellungen ausgelöst haben, hatte ich auf einmal in meinem Shop-Backend solche Kundenstammdaten und Transaktionsdaten eigentlich liegen. Und das war so das, was in der Online-Welt am Anfang genau als erstes aufgetaucht ist. Und weil man dann gesagt hat, naja, in so einem Shop-Backend ist vielleicht nicht der beste Platz für so Kundendaten, wenn das Marketing damit arbeiten soll, hat man sehr häufig dann Data Warehouses auch aufgebaut und diese Daten dahin übertragen. Und das ist das, was wir bei ganz vielen Firmen, gerade aus dem E-Commerce-Bereich sehen, dass die, wenn sie ein gewisses Professionalitätslevel erreicht haben, einen Data Warehouse im Einsatz haben, wo sie versuchen, schon mal Kunden- und Nutzerdaten zusammenzuführen. Also klassischerweise das, was aus dem Shop-Backend kommt, dann habe ich vielleicht vom Logistikanbieter noch so Versandbestätigungen und Retourenmeldungen und solche Geschichten. Und das waren so das, was anfangs im Data Warehouse mal zusammengeführt wurde und wo dann auch eine Business Intelligence Abteilung vielleicht erste Kundenmodelle darauf gefahren hat, also so klassische RFM-Modellierung zum Beispiel, um Kunden auch besser einordnen zu können, wie hochwertig sind die für mich eigentlich, wie häufig sollte ich die auch kontaktieren. Und
Manuel, in meiner Erinnerung ist aus dieser Zeit, dieses sehr stark E-Commerce-getriebenen B2C-CRM, in der CRM-Fragestellung, ist kein so richtig starker, dedizierter Player hervorgegangen. Weil es waren ganz viele so BI-Lösungen, genauso wie du sagst, so RFM-Dinger, die ich renne da ganz oft in so Eigenentwicklungen rein, die so in den frühen 2000ern entstanden sind und dann mit den Unternehmen mitgewachsen sind und bis heute eigentlich immer noch in so einer BI-Logik auf einer individual entwickelten Lösung existieren. Aber ist damals so, also wir reden jetzt nicht von den ganzen Newsletter-Tools, sondern von echten CRM-Tools, wo schon Logiken vorgedacht waren. Habe ich da was übersehen oder ist das zutreffend?
Nee, das ist zutreffend. Also es gab noch ein paar weitere Tools, wie so nanntest du ein SAS vorhin zum Beispiel auch schon, die so dann für das ganze Thema Kundenselektion im Einsatz waren nochmal zusätzlich. Mhm. Oder auch, dass schon Leute damals ja auch im BI, Data Science-Bereich, auf dem R oder so Modelle gebaut haben, aber alles relativ technisch vom Ansatz her. Und das ist tatsächlich auch die große Herausforderung gewesen, warum wir jetzt auch, oder warum diese Kategorie Customer Data Platforms jetzt, glaube ich, auch neu entstanden ist. Das Problem ist, du sagtest selber, sehr viel Custom-Lösungen, die halt sehr häufig auch sehr technisch waren, sodass der klassische Marketing-Manager, der jetzt nicht Informatik studiert hat, häufig halt doch Probleme hatte, auf diese Daten zuzugreifen, sondern immer eine hohe Abhängigkeit hatte zu Business Intelligence, IT, Data Science, denen, die irgendwie das Data Warehouse verantwortet haben. Ne? Ja. Das heißt, und das führte dazu, genau, und dann die Marketingabteilung hatte am Ende dann das E-Mail-Tool im CRM-Bereich, was du ja auch CRM-Tool nennst manchmal, oder was so genannt werden kann, also die klassischen E-Mail-Newsletter-Tools. Und das war so für das Marketing das CRM-Tool. Und da sozusagen sehr, sehr stark listenbasiertes Datenmodell, das heißt, ich habe einen Kunden mit mit verschiedenen Attributen. Also sowas wie Name, vielleicht auch Alter, Geburtstag. Und wenn ich weitere Attribute brauchte, auf denen ich selektieren möchte, dann brauchte ich immer die BI oder IT, die mir weitere Attribute in das Newsletter-Tool dann übergeben hat.
Das Newsletter-Tool war ja auch damals die größte operative Schnittstelle oder die größte Use Case in CRM und in Interaktion mit Kunden zu gelangen ist. In dieser, sagen wir mal, in der Zeit von 2004 bis 2010, bis die Smartphones.
Ja, absolut der dominante CRM-Kanal gewesen im Online-Bereich und auch immer noch. Mhm. Also bei vielen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ist E-Mail-Marketing im CRM-Bereich immer noch der führende Kanal. Mhm. Genau, du hast sicherlich ein paar Fälle mittlerweile, du sagtest gerade Mobile, wo du so Firmen hast, die von Anfang an sehr stark auf Mobile, also vielleicht sogar Mobile-Only-Modelle aufgesetzt haben. Da ist natürlich sowas wie Mobile-Push relativ stark in dem Bereich, wobei selbst diese Anbieter nutzen immer noch E-Mail-Marketing parallel.
Ja. Ne? Außerdem würden wir sagen, das gilt ja nicht. Wenn wir CRM machen, sagen wir ja nicht kanalspezifisches CRM, sondern wir wollen ja hier davon kommen, dass wir ein kundenspezifisches, also ein individuelles, also auf den Fallzahl 1 zugeschnittenes
Tool. Ja, absolut. Tool. Genau. Und das, genau, die, aber die Herausforderung ist tatsächlich gewesen, also der größte Teil der Daten lag eigentlich immer in der Hände so der Business Intelligence Abteilung mit dem Data Warehouse. Und die Marketingabteilung hatte nur einen kleinen Auszug davon in ihrem E-Mail-Tool. Mhm. Und wenn sie dann auf einmal komplexere Selektionen für Kampagnen zum Beispiel fahren wollte, konnte sie das in der Regel nicht in dem E-Mail-Tool, sondern dann gab es immer sozusagen den Weg zur Business Intelligence-Abteilung, hey, könnt ihr mir mal aus dem Data Warehouse folgendes Segment bitte sozusagen rausselektieren. Mhm. Und sehr manueller Prozess also, nicht wirklich agil, also wie das Marketing da unterwegs war. Und das Problem ist dann halt, das sind jetzt nicht die spannendsten Aufgaben für die Business Intelligence-Abteilung, die wollen ja spannende Modelle bauen und solche Themen und jetzt nicht irgendwelche SQL-Queries schreiben. Oft
für Mikrosegmente, für Newsletter?
Genau, ja, also genau. Das führt dann dazu, dass es eine Woche dauert, bis das Marketing eine Antwort kriegt. Mhm. Dann kriegst du da so eine CSV-Datei zurück. Mhm. Dann war deine Selektion leider so speziell, dass da nur noch 10 Kunden übergeblieben sind. Mhm. Dann überlegst du dir dafür, ein Newsletter zu bauen, ist nicht richtig wirtschaftlich. Mhm. Das heißt, du gehst zurück zur Business Intelligence Abteilung und sagst, ja, wir müssen das nochmal anpassen. Dann wartest du wieder eine Woche, kriegst du eine neue CSV-Datei.
Die Erfahrung machen die genau 2 Wochen lang und dann gehen sie andere Wege.
Genau, und der Weg, den sie dann gehen, ist, sich auf die Selektion zu beschränken, die sie in ihrem Newsletter-Tool selber machen können. Mhm. Und das ist dann nämlich genau immer diese klassische Selektion, gib mir alle Käufe, die in den letzten 90 Tagen nicht gekauft haben. Mhm. Weil das kann man so, Anzahl der Käufe in den letzten 90 Tagen ist dann so ein klassisches Attribut, was man in das Newsletter-Tool übergeben würde. Und dann läuft die Selektion halt da drauf. Und das führt dann auch dazu, dass der Marketer eigentlich nicht mehr sein volles Potenzial ausspielen kann, weil er immer diese Abhängigkeit hat, keinen Zugriff auf die gesamten Kunden- und Nutzerdaten hat und dadurch diese Kampagne macht, die leider nicht mehr wirklich spannend sind, was auch dazu führt, dass dann E-Mail-Open-Rates irgendwann runtergehen, weil einfach die Leute genervt sind von solchen nicht sehr getargeteten, doch sehr langweiligen Newslettern an der Stelle. Und das haben wir halt auch gesehen und haben gesagt, so, das müsste doch eigentlich anders gehen. Also sozusagen der Marketer hat eigentlich gute Ideen, ist unsere Grundannahme. Also der CRM-Manager, der klassische, weiß eigentlich schon, was für Kampagnen man machen sollte, was für Selektionen, welche Kanäle in Kombination auch eingesetzt werden sollten. Er hat sozusagen nur meistens das Problem, dass er diese hohen Abhängigkeiten hat auf der Tech-Seite. Und das kommt daher, dass du so Custom-Data-Warehouse-Lösungen irgendwie hast, die nicht dafür gebaut sind, dass ein nicht-technischer Marketer darauf arbeitet. Und das war der Ansatzpunkt tatsächlich zu sagen, lass uns eine Plattform bauen, die Gesamtheit der Nutzer- und Kundendaten, die verfügbar sind, vorhält. Und das mit einem Interface, wo der nicht-technische Marketer darauf selektieren kann, Marketing-Automatisierungen erstellen kann und dann über alle Kanäle hinweg abgestimmt aufeinander kommunizieren kann. Also wirklich sozusagen die Verantwortung für dieses Datenthema in die Hände der Marketer legen. Und die Customer Data Plattform ist eine Softwarelösung für die Marketingabteilung. Also wo die Marketingabteilung Nutzer- und Kundendaten komplett hält. Und das befreit sie aus dieser Abhängigkeit halt von der Business Intelligence oder IT-Abteilung. Es ist trotzdem sehr sinnvoll, Data Warehouse vorher zu haben. Denn das brauche ich ja nicht nur für Marketing, sondern auch für Logistik und Finance und diese ganzen anderen Abteilungen. Und wenn es ein Data Warehouse gibt, ist das meistens sehr gut, weil sich schon mal jemand Gedanken über Daten gemacht hat, Duplikatsbereinigung, diese ganzen Geschichten. Das heißt, es ist eine gute Quelle tatsächlich auch für eine Customer Data Plattform. Aber sozusagen es macht Sinn, in der Customer Data Plattform die Daten nochmal extra für das Marketing abzulegen.
Lass uns doch kurz nochmal, ich finde das sehr, sehr, sehr gut und sehr interessant, lass uns kurz nochmal ausführen, warum man sich diesem Thema widmen sollte und danach, wie man sich dem Thema widmet. Also dieses Warum, du hast es gerade schon gesagt über die Segmentierungsmöglichkeiten, die Vertiefung von besseren Angeboten. Aber es gibt ja auch rein defensiv Gründe, das zu tun aufgrund der hohen Device-Vielfalten etc. Vielleicht können wir das kurz mal abtragen, weil ich glaube, für diejenigen, die jetzt nicht von morgens bis abends über ihre Tech-Architektur nachdenken, ist es vielleicht nicht so sofort intuitiv begreifbar, warum warum man sich diese, das sind ja teilweise auch Schmerzen, so eine CDP, also wie alle CRM-Prozesse, ja. Das ist ja nichts, was ich mal so eben Plug and Play irgendwie zum Laufen bringe und dann nur noch ins Geld arbeiten kann. Ja. Vielleicht erklärst du nochmal, was die wesentlichen Treiber eigentlich sein sollte für die Mehrzahl der Unternehmen, sich dem Thema CDP zu widmen, und vielleicht kannst du auch sagen, für wen eine CDP nicht relevant und richtig ist.
Ja. Genau, also sozusagen ein Kernpunkt von der CDP ist es auch tatsächlich überhaupt erstmal eine 360-Grad-Sicht auf einen Kunden zu bekommen. Mhm. Warum ist das so wichtig? Mal in einem Beispiel zum Beispiel. Es macht einen riesen Unterschied, ob ein Kunde die letzten 90 Tage nicht gekauft hat und auch nicht mehr mit meinem Newsletter interagiert hat und nicht mehr meine Website besucht hat, oder ob er die letzten 90 Tage nicht gekauft hat, aber in den letzten 2-3 Wochen regelmäßig mein Newsletter geöffnet hat, auf der Seite gewesen ist, vielleicht Produkte sogar auf die Wunschliste gepackt hat. Das sind zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen. Die eine hat nämlich sozusagen den Kontakt zur Marke komplett verloren, und die andere ist eigentlich noch total am Interagieren mit der Marke, findet aber vielleicht nur gerade nicht das richtige Angebot oder die Produkte in seiner Größe waren nicht verfügbar. Aber also sozusagen eine ganz andere Ausgangslage tatsächlich. Würde ich jetzt rein auf Transaktionsdaten, also auf den vergangenen Käufen, meine Selektion fahren, könnte ich dieses unterschiedliche Verhalten gar nicht verstehen. Und deswegen ist der Ansatz von der Customer Data Plattform tatsächlich auch, in Echtzeit möglichst alle Nutzer- und Kundendatenpunkte zusammenzuführen. Und das geht halt weit über das hinaus, was jetzt nur reine Kundenstammdaten und Transaktionsdaten sind. Sondern das sind wirklich auch Website-Verhaltensdaten. Also was macht er auf der Seite gerade? Welche Produkte schaut er sich an? Was legt er auf die Wunschliste? Was legt er in den Warenkorb? Das sind die Antwortdaten aus den Kanälen. Öffnet er meine E-Mails eigentlich? Klickt er meine E-Mails? Um wirklich ein rundes Bild rund um den Kunden zu bekommen. Weil nur dann kann ich richtige Entscheidungen treffen. Mhm. Was ist jetzt eigentlich für den die richtige Kampagne zum richtigen Zeitpunkt über welchen Kanal?
Der geneigte 1.0 Newsletter-Tools, CRM-Manager, der sagt jetzt, kann ich doch mit meinem Tool auch, ich kann doch auch Warenkorbabbrecher gezielt ansprechen und nicht nur auf Transaktionsdaten.
Spannenderweise gar nicht so einfach. Also Warenkorbabbrecher ist ein gar nicht so einfaches Thema, weil bei einem Warenkorbabbrecher muss ich Daten ja relativ schnell verarbeiten. Also es gibt, glaube ich, so Studien, die sagen, so knapp unter einer halben Stunde, nachdem der ein Produkt in den Warenkorb gelegt hat, ist das perfekte Timing so im E-Commerce-Bereich, um eine Warenkorbabbrecher-E-Mail zum Beispiel zu senden. Das heißt aber, dass ich ja diesen Datenpunkt auch innerhalb der Zeit irgendwie bei mir in die Plattform bekommen muss. Die meisten Data Warehouses, aus denen auch klassische E-Mail-Tools sehr häufig früher beladen wurden, sind Batch-prozessorientierte Systeme, wo einmal nachts Daten komplett geladen werden. Also es ist dann sowas wie aus dem Shop-System, geben einmal nachts die Daten ins Data Warehouse, da werden die dann einmal durchgearbeitet und dann gehen die vielleicht einmal nachts noch mal rüber ins E-Mail-Tool. Das ist natürlich im Ansatz nicht schnell genug, wenn ich so eine Warenkorbabbrecher-Kampagne innerhalb von 30 Minuten senden möchte. Und das große Problem bei den ganz klassischen, traditionelleren E-Mail-Tools ist tatsächlich auch, dass die nicht auf Echtzeitfähigkeit ausgelegt sind. Und das heißt, für eine Warenkorbabbrecher-Kampagne, die war nämlich ganz, ganz lange Zeit gar nicht so einfach für die meisten Newsletter-Tools zu lösen. Deswegen hat sich mit VIA Interactive eine Firma damals gebildet, die auf diesem einzigen Use-Case Warenkorbabbrecher riesengroß geworden ist. Die waren zwischendurch auf einer Milliarden Bewertungen, so glaube ich, mittlerweile gab es da so ein paar Themen, dass die wieder abgestürzt sind. Aber die waren mal eine Zeit lang bei so gut wie jedem E-Commerce-Shop, den ich gesehen habe, im Einsatz, weil selbst dieser Use-Case Warenkorbabbrecher durch ein klassisches E-Mail-Tool tatsächlich nicht so einfach abzudecken war. Und das ist ja auch nur ein Use-Case, über den ich nachdenken kann, wenn ich mal über Echtzeitkampagnen nachdenke. Da gibt es ja noch ganz andere Themen. Ich habe ein Produkt auf der Wunschliste, auf einmal reduziert sich der Preis von diesem Produkt. Genau dann möchte ich den User ansprechen und sagen, hey, lieber Nutzer, das Produkt auf deiner Wunschliste ist jetzt übrigens 20% günstiger geworden. Da brauche ich dann auch noch Produktdaten dazu. Ich muss nämlich wissen, dass dieser Preis reduziert ist, plus, dass er das mal auf die Wunschliste gelegt hat. Dann habe ich ganz andere Anforderungen, was die Flexibilität von Daten angeht, was die Echtzeitfähigkeit von Daten angeht. Und dafür sind so weder Data Warehouses noch E-Mail-Tools in der Regel ausgelegt. Und das ist auch genau der Punkt neben der 360-Grad-Sicht, wo eine Customer-Data-Plattform ansetzt, nämlich eine Echtzeitfähigkeit der Plattform, ist das, was eine Customer-Data-Plattform von einer ganzen Reihe von anderen Tools unterscheidet. Und in der Customer-Data-Plattform habe ich tatsächlich auch diese gesamten Website-Verhaltensdaten. Und zwar nicht nur einmal nachts, so wie das Data Warehouse hat. Also die ganzen alten E-Commerce-Firmen in Berlin, so in der Rocket-Zeit, wo Rocket noch E-Commerce gebaut hat, waren immer Kunden bei WebTrack, weil WebTrack hat Tracking-Rohdaten zur Verfügung gestellt, anders als damals Google Analytics. Heute über Analytics Premium bekomme ich ja auch nutzerbasiert Tracking-Daten, aber für sehr viel Geld. Damals war jeder WebTrack-Kunde, hat einmal am Tag sich nutzerbasierte Tracking-Daten in sein Data Warehouse gespielt, um darauf auch selektieren zu können. Das ist bei uns halt ganz anders. Wir haben eigenes Tracking, das hat der Kunde in der Regel auf der Seite, und diese Tracking Daten laufen in Echtzeit bei uns in die Plattform ein, um darauf selektieren zu können. Also 360-Grad-Sicht auf einen Kunden ist das, was ich in der Customer-Data-Plattform versuche abzudecken. Echtzeitfähigkeit, um Warenkorbabbrecher, aber auch eine ganze Reihe von weiteren Echtzeitkampagnen abdecken zu können. Ein Interface zu haben, das anders als beim Data Warehouse, wo ich ja meistens SQL-Queries schreiben muss, um irgendwelche Kundenselektionen zu machen, haben wir ein Interface, wo der Kunde, der nicht technische Marketing-Manager, sehr viel einfacher sich Kundenselektionen und Marketing-Automatisierung aufsetzen kann. Und der letzte Punkt ist dann Integration in die bestehenden Kanaltools. Anders als bei einer Marketing-Cloud, die kommt und sagt, schmeiß mal deine alten Tools alle weg, dein E-Mail-Tool und dein Mobile-Push-Tool. Wir bringen das jetzt alles für dich mit. Setzt eine Customer-Data-Plattform sich auf bestehende Tools obendrauf. Das ist so der vierte Punkt, würde ich sagen, was eine Customer-Data-Plattform auch noch ausmacht. Und du hattest vorhin die Frage gestellt, für wen macht das eigentlich Sinn? Mhm. Man sollte schon eine gewisse Reife haben, um sozusagen sowas sinnvoll einsetzen zu können. Also ich sage immer so, wenn das eine Firma ist, die einen so einen Junior-CRM-Manager beschäftigt, der es gerade schafft, wöchentlich zwei Newsletter rauszusenden, dann ist das noch nicht die richtige Reife für so ein Setup mit einer Customer-Data-Plattform und auch verschiedenen Kanaltools. Das heißt, wir arbeiten eher mit mittelgroßen bis sehr großen Unternehmen zusammen oder kleineren, ambitionierten Startups, die aber von Anfang an wissen, das wird ein wichtiges Thema von uns. CRM ist irgendwie aufgrund von langen Lifecycles oder hohen Warenkörben, wird das ein großes Thema für uns werden und die investieren da früh rein. Aber in der Regel muss man sagen, entweder eine gewisse Reife oder ein gewisses Ambitionslevel muss schon da sein. Das gilt tatsächlich aus meiner Sicht aber auch selbst für eine Marketing-Cloud. Selbst die werde ich nicht voll ausreizen können, wenn ich da nur eine Person sitzen habe. Und das führt zu einem ganz spannenden Thema, denn viele Diskussionen rund über Marketingtechnologie. Ich habe letzte Woche einen spannenden Artikel gelesen von dem Scott Brinker, der ChiefMartech.com macht. Mhm. Und der sagt, das ist so eines der führenden Marketing-Technologie-Blogs in den USA. Sehr, sehr spannend zu lesen, wer das noch nicht kennt. Und der sagt, wenn man so den Gartner-Hype-Cycle kennt, den klassischen, die machen das ja so verschiedene Bereiche, Digital Marketing, wer den noch nicht gesehen hat, also da ist immer so sozusagen, die Kurve geht sehr stark einmal hoch bis auf so einen Höhepunkt und dann kommt so eine Absturzphase so ein bisschen ins Tal der Tränen oder Tal der Desillusionierung und dann entwickelt die Kurve sich wieder hoch so in Richtung wirklicher Produktivität. Mhm. Diesen Gartner-Hype-Cycle gibt es tatsächlich für einzelne Bereiche im Bereich Marketing-Technologie, also sowas wie Customer-Data-Plattform oder AI im Marketing oder Content-Management-Plattform, diese ganzen Geschichten. Mhm. Und der Scott Brinker hat jetzt aber gesagt, wir nehmen jetzt mal nicht die ganzen Teilbereiche von Marketing-Technologie, sondern gucken uns jetzt mal Marketing-Technologie als Ganzes an. Und er sagt, da ist sein Eindruck gerade, dass Marketing-Technologie gerade etwas in diesem Tal der Desillusionierung ist. Es ist nämlich in den letzten Jahren so gewesen, dass viele Unternehmen sich Technologie eingekauft haben, also neue Tools, sozusagen unter dem Gedanken, das wird unsere ganzen Probleme lösen. Mhm. Und jetzt kommt leider langsam die Erkenntnis, das ist nämlich doch nicht so, denn um erfolgreich diese ganzen Themen zu machen, sind es immer drei Ebenen, wovon Technologie nur eine ist. Das zweite ist nämlich Organisation und das dritte ist Strategie. Das heißt, Organisation ist es dieses ganze Thema, ich brauche die richtigen Leute, richtige Anzahl, richtig organisiert mit den richtigen Skills, die sich dann, das kann intern oder auch teilweise übergangsweise sicherlich extern sein, wenn man intern kein Team hat, also mit einer Agentur oder Beratung zusammen, die sich dann Gedanken machen, was ist eigentlich unsere Strategie, welche Zielgruppen haben wir eigentlich, was für Kundengruppen, welche Kanäle machen für unsere Kundengruppen auch Sinn, was für Kampagnen sollten wir eigentlich fahren. Und dann bin ich erst auf der dritten Ebene, Technologie, also Marketing-Technologie, welche Tools setze ich dafür ein. Und das große Problem ist, dass viele, viele Unternehmen leider sich Tools eingekauft haben, ohne sich aber Gedanken zu machen über Organisation und Strategie. Das sehen wir ab und zu tatsächlich mal im Markt. Ich weiß nicht, wie du das so in deiner Beratungspraxis wahrnimmst, aber dass denn da steht eine teure Marketing-Cloud zum Beispiel, das ist aber nur eine Person im Team, die jetzt irgendwie CRM machen soll. Und das ist genau dieser Mismatch dann, weil diese Person es niemals schaffen wird, sinnvoll dieses Tool einzusetzen. Das heißt, ich muss diese drei Ebenen aufeinander abstimmen. Und am besten mache ich mir erst Gedanken darüber, was für ein Team habe ich eigentlich oder will ich bauen, kann ich mir leisten? Dann, was für Strategien sind damit möglich? Und dann sollte ich eigentlich erst die Tool-Auswahl treffen. Was für Technologien setze ich dafür ein? Leider ist das in den vergangenen Jahren sehr häufig andersrum passiert, weil es auch Anbieter im Markt durchaus gibt. Also gerade so aus dieser Marketing-Cloud-Ecke, die sagen, kauf erstmal mein Tool, ihr könnt damit alles machen, überhaupt kein Problem. Führt aber leider dazu, dass du ganz, ganz häufig so Installationen irgendwo rumliegen hast, die nicht ausreichend oder zu dem vollen Maße, wie man es machen könnte, genutzt werden.
Ja, also ich glaube, das ist eine der häufigsten Ursachen für diese große Anzahl der leider kaum sichtbaren MarTech und teilweise auch EdTech Investitionsruinen, dass das genau falsch rum bei unerfahrenen Unternehmen am Anfang immer falsch rum gemacht wird. Durch den großen Vendorendruck irgendwie läuft dann halt über den C-Level die Erwartungshaltung rein und dann wird es halt genauso umgesetzt. Ich hätte mich jetzt bin total auf deiner Seite, dass am Ende die Tech- und Tool-Entscheidung am Ende steht. Man könnte sich darüber streiten, ob nicht zuerst die Strategie stehen muss, um dann auch, also wirklich die Dachstrategie, um danach die Organisation entsprechend aufzubauen.
Das ist eine Frage, ob du unlimitiert Geld hast, um dann das Team entsprechend der Strategie zu bauen. Genau. Oder ob du sozusagen monetär limitiert bist und dir nur, wenn du dir nur 3 Leute leisten kannst, muss ich die Strategie danach ausrichten. Wenn ich mit der Strategie anfange, muss ich halt sozusagen, also das geht, wenn ich weiß, ich kann, egal ob 5 oder 10 oder 50 Leute nachher aufbauen. Ja. Und das, aber da hast du total recht, das ist je nach Fall der Firma immer sozusagen unterschiedlich. Aber Technologie, muss ich traurigerweise als Technologieanbieter sagen, steht immer auf der dritten Ebene, weil die Technologie muss sich danach richten, was habe ich an Organisation und was habe ich an Strategie.
Ja, für die Berater ist das toll, weil du danach riesen Aufräumprojekte machen kannst. Aber man muss im Grunde jedem Unternehmen raten, genau andersrum vorzugehen. Es gibt ja vor allen Dingen auch keine Abkürzung. Ne? Das ist ja nicht so wie bei einer Maschine, wo du sagst, super, jetzt bin ich irgendwie vom Plattendruck auf Offset-Druck umgestiegen und dann läuft das richtig, sondern das ist ja ein Schritt für Schritt Verbesserungen, die ich überhaupt auch mit dem Reifegrad meiner Organisation irgendwie matchen muss. Du hast vorhin so gesagt, für wen passt dieses Unternehmen, also für welches Unternehmen passt diese CDP-Welt? Und da hast du es als erstes über die Ressourcen festgemacht. Ich habe gesagt, ich kenne jetzt auch genügend große Unternehmen, bei denen sitzt trotzdem, obwohl sie viel größeren Bedarf hätten, da sitzt jetzt trotzdem irgendwie eine arme Person, die damit beschäftigt ist, einmal oder zweimal in der Woche irgendwie einen halbwegs gescheiten Newsletter rauszubringen. Was eher eine Frage ist, nicht der Sinnhaftigkeit oder der Bedeutung von CRM, sondern eher das Ausschöpfung, so du hast gesagt, Ambitionsgrad. Hast du das Gefühl, also jetzt die Berliner Schule, gerade so alles, also Flo war der Erste, der das wirklich laut und prominent hier in Deutschland rausgeblasen hat, wie hoch die Bedeutung für eine gescheite CRM-Struktur ist. Hast du das Gefühl, dass das wirklich substanziell besser geworden ist, das Bewusstsein, wie kriegsentscheidend CRM eigentlich für das erfolgreiche Bestehen in der Plattformökonomie überhaupt ist?
Also mein Gefühl ist schon, dass es über die letzten Jahre besser geworden ist. Was auch daran liegt, dass Kundenakquise oder Neukundenakquise so teuer geworden ist, dass die Leute, also gerade im E-Commerce-Bereich, also Beispiele wie Home24, die feststellen, Neukundenakquise ist so teuer, wir müssten eigentlich aus unseren bestehenden Kundenbeziehungen mehr rausholen und damit natürlich die Bedeutung von CRM steigt, um so eine E-Commerce-Firma mittellangfristig überprofitabel zu bekommen. Mhm. Und das sehe ich schon sehr stark, dass während des in der Anfangszeit des E-Commerces hier in Berlin eine Riesenwelle gab von natürlich sehr gut ausgebildeten Performance-Marketing-Managern, sehr viel Expertise im Bereich Google AdWords, also SEM, SEO, alles, was eher so Neukunden orientiert ist, kommt jetzt dieses ganze CRM-Thema bei vielen an. Und du siehst es auch auf dem Jobmarkt, es gibt viel zu wenig CRM-Manager. Der Wettbewerb, also während es, glaube ich, in Berlin zum Beispiel viele gut ausgebildete Performance-Marketing-Manager gibt, alleine was ein Zalando da ausgebildet hat über die Jahre, gibt es viel zu wenig gut ausgebildete CRM-Manager. Und wir haben aber viele Unternehmen, die jetzt sagen, das Thema wird für uns echt wichtig, könnt ihr uns nicht jemanden empfehlen, weil sie es schon verstehen. Und der zweite Punkt ist dann Richtung Plattformökonomie. Da wird es natürlich, also sozusagen wird es nochmal, verschärft sich die Situation nochmal. Zum einen natürlich für die Online-Shops, für die klassischen, die darüber mehr Konkurrenz bekommen. Auf der anderen Seite aber auch für klassischere Unternehmen, und das ist ja auch das, was Flo immer sagt, also klassische Konsumgüterhersteller, Markenhersteller, also irgendwelche Marken, die bis heute ganz, ganz häufig keinen direkten Kontakt zum Kunden haben. Mhm. Und du siehst es an diesen Marktplätzen ja, dass durch Eigenmarken auf den Marktplätzen dann irgendwann das ganze Thema Marke nicht mehr so wichtig wird oder sozusagen die traditionellen Marken unter Druck geraten. Und da ist ja auch das, was Florian immer sagt in seinen Vorträgen, du musst als Marke eigentlich eine eigene Kundenbasis aufbauen oder eigenen Kundenkontakt auch, um langfristig in dieser ganzen Plattformökonomie noch bestehen zu können. Mhm. Und da ist das Spannende, also wir sehen, während die E-Commercer natürlich traditionell einen direkten Kundenkontakt haben und deswegen fällt ihnen das nicht so schwer, die können schon tiefer einsteigen und sich mehr mit auch CRM-Technologien, Strategien, welche Kampagne macht man eigentlich beschäftigen, sprechen wir immer mal wieder auch mit klassischen Marken, die eigentlich noch an der Businessmodell- und Strategieebene festhängen, wie bekommen wir denn jetzt eigentlich direkten Zugang zum Kunden? Das ist manchmal gar nicht so leicht. Wenn ich bisher 100 Jahre lang immer nur über Händler, über Retail verkauft habe, muss ich mein Geschäftsmodell ja erstmal umdenken, wie bekomme ich denn jetzt direkten Kundenzugang? Und das ist das, wo wir, und das erschreckt mich ein bisschen, obwohl das ja eigentlich präsent sein sollte, dieses ganze Thema Plattformökonomie, und ich muss mir eigenen Kundenzugang schaffen, sind doch überraschend viele Marken noch nicht an der Stelle Stelle angekommen, dass sie eine gute Strategie entwickelt haben, wie sie direkten Kundenzugang bekommen. Ja, und da, ohne das sozusagen im Businessmodell eingebaut zu haben, muss ich mir dann keine Gedanken darüber machen, wie ich CRM mache oder welche Technologien ich brauche, wenn mein Businessmodell es noch nicht mal hergibt, dass ich direkten Kundenzugang habe.
Ja, man könnte jetzt noch argumentieren, es würde ja auch schon eine Zwischenstufe sein zu der Heinemann-Doktrin. Du brauchst ein direktes Direct-to-Consumer-Geschäft. Du könntest auch sagen, du könntest ja auch schon über Consent, über Datenpunkte, also über etwas, was du so dicht wie möglich an das auflösen könntest, was einem Kunden entspräche, aber trotzdem vielleicht einfach nur ein indirekter Kontakt ist, weil du als Automotive oder als FMCGler halt immer noch über die indirekten.
Ja, absolut. Ich glaube also genau. Ich glaube auch gar nicht, dass es unbedingt bei jedem immer Direct-to-Consumer sein muss.
Aber
du musst irgendwie strategisch dir was Schlaues überlegen. Und ich glaube, das geht schon. Also nehmen wir jetzt mal einen Hersteller von Brettspielen, der klassischerweise bisher wahrscheinlich immer nur über den Zwischenhandel verkauft hat. Ja. Der kann natürlich solche Strategien sich überlegen. In das Brettspiel packe ich irgendwie eine Beilage rein, die sagt, hier, wenn du dich online bei uns registrierst, dann kriegst du für dieses Spiel hier noch irgendwie Zusatzsteine oder was auch immer. Ja. Das heißt, ich muss mir nur aber irgendwie strategisch, logisch überlegen, wie bekomme ich diesen direkten Kundenzugang? Das muss ich wahrscheinlich irgendwie bezahlen. Ich muss irgendwie Mehrwert generieren, dass der Kunde auch bereit ist, seine Daten da abzuliefern. Aber es muss nicht zwangsläufig sofort Direct-to-Consumer sein. Florian sagt das ja immer auch, Direct-to-Consumer, weil sie darüber dann auch Erfahrungen sammeln, wie funktioniert dieses ganze E-Commerce-Business eigentlich und dass eine Gesamtorganisation auch nochmal mehr digitalisiert, glaube ich.
Die Durchsetzungsfähigkeit innerhalb der Organisation
war sein Hauptargument. Das ist so ein bisschen, die Spielwiese, um mal wirklich zu verstehen, wie dieses Digitale funktioniert.
Ja. Jetzt kann man aber den anderen, also die es noch nicht sofort gesehen haben, ja auch, man könnte sie im Grunde in Schutz nehmen, weil auch die, sagen wir mal, die Direct-to-Consumer-orientierte Welt hat ja auch, Berlin war sicherlich als Vorreiterschule für viele dieser Modelle sicherlich die ersten, die es durchgeholt haben, dass CRM irgendwie total relevant ist, aber es ist ja trotzdem erst sehr spät materialisiert worden. Also, dass die rein über die Auktionsmodelle akquirierten Kundenbeziehungen nicht nachhaltig irgendwie weiter verteidigbar sind, das war ja schon irgendwie nach 2008 irgendwie die meisten.
Haben trotzdem tatsächlich viele spät reagiert.
Genau, so und bei den FMCG-Dealern, bei allen, die noch indirekt verkaufen, ist es natürlich, also die kennen ja noch nicht mal die Kundenbeziehung an sich. Also wenn, weißt du noch, in unserem OMR-Podcast von vor einem Jahr, wie lange ist das her, als wir von Philipp gefragt wurden, wie viele richtig gute CRM-Beispiele kennen wir denn doch? Und da sind uns außer in der Direct-to-Consumer-Welt eigentlich keine traditionellen Marken so richtig eingefallen, die es so besonders gut machen. Hat sich das aus deiner Sicht geändert?
Noch nicht stark, würde ich sagen. Also seit unserem letzten Podcast, und das ist eigentlich das Erschreckende, und das sagte ich auch sozusagen, dass ich immer noch mit Marken spreche, wo ich das Gefühl habe, die haben sich eigentlich noch nicht richtig Gedanken darüber gemacht, wie müssen diese Strategien aussehen und wie mache ich richtiges CRM. Und diese, also was da mit der Plattformökonomie auf sie zukommt, aus meinem Gefühl noch nicht richtig realisiert haben. Und genau, also mir würden jetzt keine neuen Beispiele einfallen, wo ich sagen würde, ja Mensch, da bin ich auf eine Marke gestoßen, die das irgendwie total gut und professionell machen. Also es gibt welche, die das, glaube ich, schon immer gut mitgedacht haben. Also wenn man so über Vorwerk zum Beispiel mal nachdenkt. Ich finde, die haben das ganze Thema Kundenbeziehung, aber vielleicht auch, das ist ganz spannend, anknüpfen an den Start unseres Podcasts heute, weil die natürlich klassisch im B2B-CRM-Bereich schon immer sehr viel Erfahrung hatten. Ja. Weil Vorwerk mit dem Staubsaugerverkauf ja eine große Offline-Verkaufstruppe auch hatte, immer schon sehr gut Kundendaten verwaltet hat, wahrscheinlich Kundenbesuche. Wahrscheinlich war da eine Organisation von Anfang an eine sehr gute Denke. Und als die angefangen haben, da mal in diese Online-Richtung zu gehen, mit dann auch dem Thermomix und dieser Cookidoo-App, wo ich nochmal Rezepte sozusagen extra drüber buchen kann und diese ganzen Geschichten. Ich finde, die haben sogar ein Ökosystem gebaut, was schon sehr weit ist, wo ich eine Marke mal sehe. Aber die kommen ja auch klassisch
aus dem Direct-to-Consumer.
Ja, genau, die kommen aus dem Direct-to-Consumer und sozusagen haben das damals schon sehr gut gemacht. Also von daher sozusagen sicherlich solche Firmen, aber von den ganz klassischen, die bisher über Retail verkauft haben, fallen mir jetzt nicht so viele ein.
Ich sehe es ganz oft, dass die Marken andersrum drauf gucken, dass sie zum Beispiel aufgrund wie ihrer Upper Funnel eher Akquisitionsmarketingmaßnahmen jetzt auf einmal der erste Schrei war nach DMPs, ne? Weil sie dann auf einmal merkten, hey, für Targeting-Kriterien brauchen wir ja eigentlich mehr als irgendwie nur Hypothesen, sondern brauchen wir echte Daten aus unseren Systemen, um irgendwie Target-Segmente, um überhaupt Botschaften an Zielgruppen über die richtigen Medien ausspielen. entwickeln zu können. Und dann ist es ja, weiß nicht, wie du siehst, aber dann ist es so ein bisschen über die DMP-Logik, die so das offensichtlich operative Schnittstellenelement war, um die jetzt Bewegtbild-Display-Welt irgendwie machen zu können, dann immer tiefer gesickert, sodass dann auch in CRM-Welten irgendwie reinkommt, was natürlich ein super dickes Brett ist und wo du vermutlich auch nicht sofort in den Arm genommen wirst. Und eine andere Beobachtung auch, dass CRM immer wieder dadurch, dass es keinen Budgetverzehr hat, sondern eher stark durch interne und fixe Kosten getrieben ist, ganz unterschiedlich überhaupt bewertet wird.
Ja, das ist auch tatsächlich sehr spannend. Genau, es ist natürlich viel, viel einfacher, ein Budget zu nehmen, an eine Agentur zu geben und zu sagen, macht mal. Auch große Budgets, das ganze Thema CRM ist schon komplizierter. Und es, wie du sagst, es ist rein monetär wahrscheinlich sogar günstiger erstmal, weil ich nicht diese riesen Media-Budgets aufwenden muss. Die CRM-Kanäle sind in der Regel günstiger, sei es eine E-Mail zu versenden oder eine SMS oder eine Mobile-Push-Nachricht, kostet viel, viel weniger als dieses ganze Thema Display-Marketing.
Selbst eine gut gemachte Retargeting-Logik.
Genau, aber sozusagen die Voraussetzung zu schaffen, das ist halt das, was deutlich komplexer ist als bei dem ganzen Thema jetzt sozusagen Display-Marketing über ein DMP, weil ich mir nämlich Gedanken machen muss über, wie kriege ich eigentlich Kundenzugang, wie kriege ich auch Opt-ins für die Kanäle, oder sozusagen zuerst muss ich ja mal so, sagen wir, Kanal-Identifier sammeln, also ich brauche eine E-Mail-Adresse, um mit dem eine E-Mail zu schicken, aber vielleicht auch um Facebook Custom Audiences für den Kunden zu machen. Wenn ich eine Handynummer habe, kann ich rein logisch erstmal SMS senden, WhatsApp-Marketing, diese ganzen Themen angehen, aber das ist sozusagen das eine ist, ich brauche den Identifier und dann brauche ich aber auch noch ein Opt-in für die Kanäle, dass ich den Kunden auch wirklich ansprechen darf. Und das sind alles so Themen, die machen das deutlich komplexer als dieses ganze Thema Display-Marketing. Das heißt, rein monetär erstmal sozusagen sieht es nicht so groß aus wie das, was am Budget ist, auch im Display-Marketing-Bereich rausgeht. Aber die Vorarbeit ist halt deutlich schwieriger. Und da ist manchmal so mein Gefühl so ein bisschen, naja, solange dieses Display-Thema noch irgendwie für uns funktioniert, nehmen wir halt lieber das Budget, machen das entweder selber oder geben es einer Agentur und sagen, hier, lass uns mal Display-Marketing machen, weil das andere halt eher ein Thema ist, da brauche ich sehr, sehr gute Leute, die wissen, was sie da tun sollen, oder sehr gute Agenturen, die wissen, was sie da tun sollen. Das sind klassischerweise nicht die großen Medienagenturen. Die haben sich teilweise mittlerweile so kleinere Agenturen dazugekauft in ihre großen Gruppen rein, die da, glaube ich, ganz gutes Wissen haben, wenn man sich das mal anguckt. Also ich da so über so einen Track zum Beispiel nachdenke aus Hamburg, so die sind sicherlich, glaube ich, sie kommen zu Omnicom, aus diesem großen Konstrukt. Es gibt auch Track. Genau, Tracken auch. Diese kommen ja so aus dieser ganzen Analytics-Ecke. Genau, sozusagen gibt auch noch die anderen, die genau tracken, aber sicherlich auch, die haben auch eine Datenkompetenz an der Stelle. Aber es sind jetzt nicht klassisch die großen Agenturen, die Media-Agenturen, aber die haben sich glücklicherweise häufig dann auch kleinere dazugekauft, die die Kompetenz in diesem Bereich mitbringen. Aber eigentlich würde es mal Sinn machen, da mehr Budget wahrscheinlich hinzuschieben und für den längerfristigen Erfolg sicherlich auch sinnvoller. Aber es muss halt auch jemand bereit sein zu sagen, wir machen das. Wir sehen vielleicht auch kurzfristig erstmal weniger Ergebnisse, weil es auch erstmal heißt, dass ich in diesem Bereich investieren muss. Aber dafür ist es langfristig eigentlich das, was gemacht werden müsste.
Für viele bedeutet das ja auch ein bisschen die Abkehr in der Prioritätensetzung vom akquisitorischen Marketing in das Bestandskunden-Marketing. Das sieht ja für viele Wachstumscases erstmal unhaut aus. Wenn ich jetzt gesagt hätte, das ist eine der relevantesten Themen überhaupt, um nachhaltig bestehen zu können. Auch noch nicht mal nachhaltig, um überhaupt bestehen zu können. Nachhaltig ist noch nicht gesagt. Ist das eine Botschaft, die außer jetzt Flo und du, die du noch von anderen Seiten ausreichend gut vertreten hörst?
Ich denke, sie ist noch zu wenig im Markt unterwegs. Also klar, Flo ist da sehr, sehr stark in seinen Aussagen. Ich glaube, aber du hörst es tatsächlich noch zu, du hast recht, du hörst es noch zu wenig im Markt. Das ist natürlich auch, die meisten der großen Marken sind ja sehr eng verbunden mit auch großen Media-Agenturen. Ja. Da gehen die großen Budgets hin, da gibt es immer noch die großen Pitches und die haben gefühlt noch nicht das Rieseninteresse, dem Kunden jetzt auch zu sagen, ja, aber das lass das mal sein jetzt mit diesem ganzen Display-Marketing, lass uns doch jetzt mal hier wirklich die langfristigen Themen angehen, weil natürlich kurzfristig besser, schneller, einfacher Geld verdient wird, indem man große Millionenbudgets in das ganze Thema Display-Marketing.
Klar, das sind ja für die Incumbents auch eher schlechtere Botschaften, weil die ja strukturell darauf, wie du schon sagst, nicht eingestellt sind. Das ist für einen Herausforderer, eine Mikromarke, die schneller ans Direct-to-Consumer rankommt, natürlich viel, viel einfacher. Die sind für allen ihren Prozessen ja viel besser darauf eingestellt, um das überhaupt auch inhaltlich bewerkstelligen zu können.
Genau, und die denken es auch früher mit. Also wir haben ja eine ganze Reihe von Direct-to-Consumer-Marken auch bei uns als Kunden und so gut wie alle von denen haben sehr, sehr früh das ganze Thema CRM mitgedacht. Gerade wenn es Abo-Modelle sind, macht es natürlich nochmal mehr Sinn, wo ich einen sehr, sehr langen Lifecycle habe, sozusagen auch Lifetime-Value von den Kunden habe, einen sehr hohen. Aber die denken das alle mit und diese Denke habe ich in den traditionellen Businesses gefühlt noch nicht. Und wie gesagt, eine Media-Agentur wird die nicht unbedingt, also wird so ein bisschen was machen, aber nicht ganz stark in diese Richtung drücken. Und es gibt tatsächlich, glaube ich, zu wenig Leute im Markt, die da sehr offen, sehr direkt drüber sprechen. Da muss man schon sagen, dass Florian Heinemann da einer der ist. Und ich glaube, deswegen gibt es auch immer viele Leute, die ihn auf Konferenzen gerne sprechen hören. Das ist sozusagen, ich glaube, der nächste Schritt ist aber auch, dass die Leute anfangen müssen zu handeln.
Ich hätte auch noch gesagt, es ist auch noch vielleicht auch notwendig, dass Leute, die Flo noch gar nicht kennen, irgendwie diese Botschaften hören. Weil hier gerade jetzt so im Berliner Umfeld ist es ja schon. Und darüber hinaus ist es ja schon bekannt. Aber du wirst es jetzt nicht in der Horizont und in der W&V lesen. Also es gibt den großen Markt, der
Marketeers,
die wissen nicht, dass
genau.
es einen Flo gibt.
So. Vor allen Dingen auch, ich besuche ja auch viele Marketingkonferenzen und da gibt es schon so einen Unterschied zwischen klassischeren Marketingkonferenzen, sag ich mal, und so, ich sag mal, den bisschen moderneren Marketingkonferenzen. Und das ist für mich immer ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Leute da, wie unterschiedlich die Themen sind, über die Leute nachdenken. Wenn du auf so einer klassischeren Marketingkonferenz bist, da werden Themen immer sehr stark hochgehypt, die sehr einfach zu verstehen sind, gefühlt. Mhm. Also sowas wie Offline, Live-Marketing, was ein spannendes Thema ist, aber was auch relativ einfach zu verstehen ist irgendwie. Also ich habe irgendwie stationäre Flächen, die muss ich heutzutage vielleicht ein bisschen anders nutzen. Das verstehen auf diesen klassischen Konferenzen die Leute. Sobald du da mit irgendwelchen datengetriebeneren Themen kommst, die auch technischer sind, ist da sehr schnell das ist nicht unsere Welt. So nach dem Motto. Und das ist natürlich ganz anders bei innovativeren Konferenzen. Da hast du aber auch ein ganz anderes Publikum. Also das ist schon, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, Florian ist glücklicherweise mittlerweile ab und zu auch mal auf diesen klassischeren Konferenzen unterwegs. Mhm. Inwieweit aber die Leute da bereit sind, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, das ist mir manchmal noch nicht ganz klar.
Aber vielleicht ist es ein ganz normales darwinistisches Problem, dass irgendwie im Zuge des allgemeinen Wettbewerbs da die Orientierung anders ausgeht. Mir ist nur so deutlich geworden, wie jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt mal so eine klassische YouTube-Konferenz anguckst, wo ihr sehr stark Upper Funnel und mit dem ganzen, der ganzen Bedarfsweckung, die halt auch in Google gut besteht, die spielen die Klaviatur ja sehr, 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 sehr gut und auch geschickt versus wer so an so einer Project A Knowledge Konferenz oder auf eurer sehr ordentlichen Konferenz hier bei den Heroes of CRM teilnehmen. Das ist ein ganz anderes Publikum.
Ganz anderes Publikum, exakt.
Ja. Fällt aber auch auf, dass allein das soll jetzt kein Vorurteil, aber auch das Alter der Teilnehmer, also in meiner Wahrnehmung um 15 bis 20 Jahre variiert. Also es ist deutlich älter in den klassischen Upper Funnel, traditionellen Marketing-Sachen, ich sag schon traditionell zu sowas wie YouTube, während die CRM-Sachen doch deutlich spezieller sind und tendenziell auch eher jünger.
Genau, aber das ist tatsächlich das Problem. Ne? Also das glaube ich auch, das sind Leute, die sind tendenziell älter, kommen auch aus einer anderen Marketingwelt wahrscheinlich gibt es irgendwie gewisse Barrieren, sich mit diesen neuen Themen beschäftigen zu wollen, zu können, aber ich glaube, es ist notwendig. Das ist auch das Interessante, manchmal, weil es die Marketingabteilung aus so traditionellen Unternehmen manchmal zu selten macht, hast du dann auf einmal doch wieder irgendwelche, sogar von der Tech-Seite, also CTOs, die sich anfangen, mit solchen Themen zu beschäftigen, weil die Komplexität von diesen Marketing-Technologie-Themen zumindest verstehen. Auf einmal hast du aber eigentlich den falschen Treiber da, sondern es müsste eigentlich das Marketing sein, ist aber dann doch der CTO, der so ein Thema auf einmal vorantreibt. Das sehen wir auch ab und zu, ja.
Also das sehe ich bei fast allen MarTech und EdTech-Sachen, dass insbesondere wenn es darum geht, Strukturen zu gestalten, dass die Marketeers sich sehr schnell aus dem Spiel verabschieden, weil sie gerade diese sauberen Prozesswelten dann irgendwie vermutlich nicht ausreichend attraktiv finden und das dann den Techies überlassen.
Ja, das, obwohl es ja eigentlich die Tools sind, mit denen sie ihre Arbeit machen sollen und sozusagen sich da so rauszuziehen, ist ja eigentlich tödlich, weil da kommen ja manchmal auch Entscheidungen bei raus, die eigentlich nicht im Sinne des Marketers sind. Also weil wir sehen sehr, sehr häufig zum Beispiel Situationen, dass der Hersteller eines großen ERP-Systems, der dann gleichzeitig auch eine Marketing-Cloud anbietet, der mag ja ein sehr gutes ERP-System bauen, heißt aber nicht unbedingt, dass er auch die beste Marketing-Cloud auf dem Markt im Einsatz, im Angebot hat. Weil, wenn dann aber die Tech-Abteilung diese Entscheidung treibt, werden die sehr, sehr schnell in der Richtung unterwegs sein, dass sie sagen, ja, super, wenn wir das ERP von denen haben, nehmen wir auch die Marketing-Cloud. Wenn sich da Marketing nicht einschaltet und mit einem starken Wort sagt, nee, da sollten wir schon den anderen Anbieter auswählen, wir haben hier gewisse Anforderungen, haben eine Strategie, die wir umsetzen können und dafür ist ein anderes Tool das Beste, werden sie eine Lösung vorgesetzt bekommen, die tatsächlich nicht ihren Anforderungen entspricht. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, wenn Marketing Tech solche Entscheidungen treiben lässt.
Aber das ist eine perfekte Überleitung zu unserem dritten Thema, so wie orientieren sich eigentlich Unternehmen oder wie entwickelt sich eigentlich der Wettbewerb? Wenn man so guckt, wie MarTech ja, überwiegend Martech, verkauft wird. Dann sehe ich ja selten Folien, die durchaus sehr transparent mit den Notwendigkeiten, mit den Grundvoraussetzungen irgendwie umgeht, sondern es werden ständig Begehrlichkeiten geweckt, die sagen, das fing schon bei den damaligen Marketing-Automation-Themen an, die sind ja sehr eng mit den CDP-Erwartungen auch verknüpft, das egal, also you name it, ne? Salesforce, Adobe, teilweise auch Google, jetzt weniger im CRM-Namen Sachen, wo auf gerade für den C-Level konform im Grunde so eine Plug-and-Play-Welt suggeriert wird. Ne? Warst du auch mal auf so einem Adobe Summit, wie die verkaufen?
Also bei Adobe nicht, ich hab's bei der OMR, wo sie ja lange Hauptsponsor sind.
Ja.
Da mal gesehen, dass genau, also sozusagen, es hat am Ende ja mit Technologie gar nichts mehr zu tun, sondern es werden sehr emotionale, sehr schöne Videos gezeigt. Die am Ende sozusagen genau diese Begehrlichkeit, wie sie ins wecken, was für tolles Marketing man doch machen kann.
Ja. Und vielleicht muss man das machen, um überhaupt durch die Tür zu kommen, aber die bittere Realität ist ja, dass man, genau wie du eingangs sagtest, dass man eine Strategie haben muss, ein Konzept und auch die richtigen Leute, um es dann auch umzusetzen, und das kommt ja meistens zu kurz. Wie ist das für euch? Jetzt seid ihr seid offensichtlich keine Salesforce, ihr seid keine Adobe, ihr seid auch keine Oracle. Über Oracle redet man in letzter Zeit im CRM weniger. Das fällt mir gerade so auf.
Sehen wir eigentlich im Markt spannenderweise kaum noch.
Waren das nicht diejenigen, die damals Responses gekauft haben?
Genau, und das war auch die Zeit, wo sie, glaube ich, im Markt wirklich auch stark waren, also ja. So zu Responses-Zeiten. Aber in den letzten Jahren, also ich kann mich an so gut wie keinen Pitch erinnern, wo wir in den letzten Jahren auf Oracle getroffen sind.
Verrückt, ne? Wie schnell das gehen kann, ne?
Ja,
weil
genau.
Responses war ja damals eine der die ersten, die diese E-Mail-Logiken, diese Retargeting-Logiken und diese Social-Media-Logiken verknüpft haben.
Ja, absolut. Salesforce mit Exact Target, also die ja sich auch ein E-Mail-Tool als Kern der Marketing-Cloud gekauft haben, und Oracle mit Responses. Und die Salesforce Marketing-Cloud ist sicherlich unter diesen ganzen Marketing-Cloud-Anbietern mittlerweile eine der dominierenderen. Sicherlich nicht nur aufgrund des Produkts, sondern aufgrund der sehr guten Vertriebsprozesse und des Marketings und der Marke an sich. Aber Oracle hat da, ist zumindest mein Gefühl, den Anschluss sicherlich etwas verpasst.
Okay, kommt ihr jetzt irgendwie nur durch die Tür, wenn sich der potenzielle Kunde bereits für einen Best-in-Breed-Ansatz entschieden hat, oder arbeitet ihr auch mit den Unternehmen oder könnt ihr auch mit den Unternehmen zusammenarbeiten, wenn sie einen der großen 360-Grad-Anbieter schon irgendwo gesigned haben?
Das kommt immer ein bisschen drauf an, denn nur weil jemand Salesforce Marketing Cloud hat, sozusagen eingekauft hat, sagt das noch nicht so viel darüber aus, wie viel die genutzt wird. Also du hast durchaus, wir sehen viele Kunden, die, da heißt es erstmal, ja, wir haben schon Salesforce Marketing Cloud, und am Ende nutzen sie aber nur Exact Target, das E-Mail-Tool davon.
Was? Wissen die das dann?
Ja, manchmal nicht. Das ist sehr unterschiedlich, aber genau, Exact Target ist ja ein gutes E-Mail-Tool immer gewesen, deswegen hat Salesforce die ja damals auch übernommen. Und dann hast du manchmal diesen Fall tatsächlich, dass sie nur dieses E-Mail-Tool nutzen. Manche treffen dann sogar bewusst die Entscheidung, dass sie sagen, wir wollen auch gar nicht mehr von Salesforce nutzen, sondern wir behalten das E-Mail-Tool und sozusagen nutzen jetzt weitere Tools dazu und bauen uns auf der Basis Best of Breed. Es gibt andere Unternehmen, die sind vollkommen sozusagen in dieser Salesforce-Welt drin. Das muss man sich ja mal anschauen. Also eine Customer-Data-Plattform macht auch auf einer Marketing-Cloud obendrauf Sinn, weil eine Marketing-Cloud für mich nichts anderes ist als die Bündelung von 2, 3, 4 Kanälen in einer Lösung. Meistens habe ich im CRM-Bereich mittlerweile aber 6, 7, 8 Kanäle sogar, über die ich kommuniziere. Ich habe klassisch die ich auch in der Marketing-Cloud in der Regel finde, E-Mail, Mobile Push, SMS, also die sind in der Regel immer in der Marketing Cloud zu finden. Manchmal noch Webseitenpersonalisierung, aber nicht immer. Auch das ist ja ein CRM-Kanal. Nämlich eine Webseite sozusagen auf einen speziellen Kunden zuzuschneiden, ist für mich eigentlich CRM im erweiterten Sinne. Und dann habe ich diese ganzen neueren, innovativeren Kanäle, WhatsApp-Marketing, Facebook Messenger, Print wird ja auch wieder cool in Anführungsstrichen, also so Firmen wie Optilize aus Berlin, die so API-basiert so eine Software auch haben für das ganze Thema Print-Mailings, die ich dann mit einer Lösung wie unserer sozusagen verknüpfen kann. Und dadurch habe ich dann ganz schnell, selbst wenn ich eine Marketing-Cloud im Einsatz habe, doch häufiger mal eine Situation, dass ich vielleicht so 3 Kanäle über die Marketing-Cloud abdecke, aber eigentlich nochmal so 3, 4 Kanäle im CRM-Bereich parallel dazu stehen habe. Und das führt dann schon wieder zu der Notwendigkeit, dass es doch Sinn macht, obendrauf eine Customer-Data-Plattform zu setzen, um einfach tatsächlich über alle Kanäle hinweg aufeinander abzustimmen. Der zweite Punkt ist, was ich initial heute schon mal sagte, dass Marketing-Clouds in der Regel nicht so gut sind, in Echtzeit Kundendaten, also große Mengen auch zu verarbeiten, also auf diese ganzen Website-Verhaltensdaten und so. Die ganzen Marketing-Clouds haben jetzt ja auch angekündigt, Customer-Data-Plattforms zu entwickeln. Also die sind ein bisschen spät auf den Zug jetzt aufgesprungen aus meiner Sicht. Also Salesforce sagt jetzt, sie wollen Ende des Jahres eine Beta, also mit einigen Kunden in eine Beta gehen. Oracle spricht auch davon, irgendwie Ende diesen, Anfang nächsten Jahres sozusagen eine Customer-Data-Plattform rauszubringen. Fairerweise haben die den Trend alle so ein bisschen verschlafen, aber das ist ja das, was ich auch sagte. Innovative Themen kommen bei der Marketing Cloud meistens erst ein paar Jahre verspätet an. Und das ist bei dem Fall der Customer Data Plattforms auch so. Und wir haben ja eine Customer Data Plattform mit einem kompletten Kampagnenmanagement kombiniert. Das heißt, unser Kampagnenmanagement läuft auch auf dieser sehr schnellen, echtzeitfähigen Infrastruktur. Das wirst du nicht haben bei der Marketing Cloud, die weiterhin dieses ganze Marketing Cloud Thema hat und auch ein bisschen Kampagnenmanagement und die Kanälen und die jetzt aber separat dazu eine Customer Data Plattform entwickelt. Das heißt, ich habe immer noch, dann habe ich in der CDP vielleicht zwar die echtzeitfähige Infrastruktur, habe aber in dem Marketing Cloud Teil immer noch die eher auf relationalen Daten bankenbasierende Infrastruktur liegen. Und das kannst du auch nicht so einfach ändern, weil die Marketing-Cloud sozusagen jetzt echtzeitfähig zu machen, würde eigentlich heißen, die muss einmal die komplette darunterliegende Technologie austauschen. Das wird keiner von denen machen. Das würde heißen, dass man diese Lösung einmal nochmal komplett neu schreiben müsste. Deswegen ist dieses Thema CDPs von den Marketing-Cloud-Anbietern für mich eher eine Krücke, fairerweise. Und wird sozusagen von der Performance wahrscheinlich nicht an das ranreichen, was wir gebaut haben, mit einer wirklichen echtzeitfähigen Infrastruktur, die direkt verknüpft ist mit dem ganzen Thema Cross-Channel-Kampagnenmanagement. Aber also sie entwickeln offensichtlich gerade so Angebote, weil ja sozusagen, und das zeigt ja alleine schon, dass eine CDP auch auf eine Marketing Cloud obendrauf Sinn macht.
Super. Die verstehen das die Fachabteilungen im Marketing, oder das unterstelle ich jetzt mal, verstehen deine Procurement-Partner bei deinen Kunden das?
Das große Problem in diesem gesamten Markt ist ja, dass es, glaube ich, für die Einkäufer insgesamt extrem schwer ist zu verstehen, was sie eigentlich einkaufen müssen, was der beste Anbieter ist. Weil einfach zum einen die Anzahl der Anbieter so groß ist. Also wenn man sich mal diese Chief Martech Marketing Landscape anschaut, die jedes Jahr veröffentlicht wird, die war vor 4-5 Jahren, glaube ich, noch sogar gut 1000 Anbietern. Die ist, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren, seitdem heißt die Martech 5000, weil sie auf einmal über 5000 Anbieter drauf hat. Und ich glaube, die ist dieses Jahr bei 6-7000 Anbietern. Ich glaube auch, also das stabilisiert sich langsam. Also die Wachstumsraten jetzt letzten 1-2 Jahre waren nicht mehr so groß wie die Jahre zuvor noch. Und ich glaube auch, dass in dem ganzen Marketing-Technologie-Bereich durchaus Konsolidierung geben wird über die nächsten Jahre, aber trotzdem habe ich da halt eine riesige Anzahl von Anbietern gerade draußen, aus denen ich wählen kann. Ne? Und dann ist das Problem auch noch, wer das auf der Demexco mal beobachtet hat vor 5 Jahren und heute, wie sich das unterscheidet, wie Anbieter sich eigentlich benennen oder sich auch einordnen. Vor 5 Jahren bin ich über den Demexco gegangen oder vor 6-7 Jahren, dann gab es einen Stand, das war ein Ad-Server, dann gab es einen, der hat Bitmanagement gemacht. Dann gab es einen, der hat E-Mail-Marketing gemacht. Jetzt gehe ich über eine Demexco und überall steht an den Ständen Cross-Channel-Marketing, AI, diese ganzen Themen.
Also DMP, CDP.
Genau, die Personalisierung, vor allen Dingen diese größeren Buzzwords. Mhm. Und das führt dazu, dass du teilweise gar nicht mehr verstehst, wer macht denn jetzt eigentlich was. Und das führt selbst dazu, dass selbst wir, wenn wir teilweise mit Technologiepartnern sprechen und die neu kennenlernen, erstmal sagen, lass uns mal gegenseitig eine Produktdemo machen, lass uns mal unsere Produkte zeigen, damit wir verstehen, wo wir komplementär sind und wo wir vielleicht auch überschneidende Elemente haben. Und für den und ich glaube, wir sind ja schon sehr tief drin in dieser Szene, für den Einkäufer ist das halt nochmal schwieriger. Ne? Das heißt, wir sehen halt auch immer häufiger, dass deswegen Kunden sich auch Berater mit an Bord holen, um sie durch diesen Einkaufsprozess und auch dieses Erstellen einer CRM-Architekturlandschaft begleiten. Weil das so viel Spezialwissen ist mittlerweile, was ich da benötige. Und dann sozusagen geht es ja einmal darum, für die Gesamt-CRM-Landschaft zu verstehen, welche Elemente brauche ich eigentlich, was brauche ich auf der Datenseite, was brauche ich für das Thema, welche Kanäle brauche ich eigentlich, Personalisierungsthemen, also sozusagen welche Elemente brauche ich da eigentlich und dann auch den richtigen Anbieter jeweils auszuwählen und da auch gute Ausschreibungsprozesse zu machen, die halt nicht einfach sind, ich habe gehört, Salesforce macht das super, deswegen kaufe ich die einfach, sondern mir, und da sind wir wieder bei dem Thema Strategie, mir zu überlegen, was sind eigentlich meine Use Cases, was sind eigentlich meine Zielgruppen, welche Kanäle brauche ich eigentlich, sich das vorher klar zu machen und dann tatsächlich erst in den Ausschreibungsprozess zu gehen, mir eine Shortlist von Anbietern zu bauen und hoffentlich den richtigen auszuwählen. Aber weil das so eine hohe Komplexität hat, sehen wir halt ganz, ganz häufig Berater da in so einem Prozess mittlerweile involviert.
Das ist super, aus meiner Perspektive ein super Schlusswort, total uneigennützig. Vielen Dank, Manuel. Noch ein Hinweis und eine letzte Frage. Letzte Frage ist, wie hältst du dein spezifisches und vielleicht auch Online-Marketing allgemeines Wissen frisch? Und der Hinweis, weil du so bescheiden bist und keine Werbung in eigener Sache machst oder kaum Werbung in eigener Sache machst. Ich fand zum ersten Mal, muss ich gestehen, auf eurer Heroes of CRM in diesem Jahr, klar.
Ja.
Und ich habe gehört, am 20. März 2020 gibt es wieder die Heroes auf CRM. Magst du noch mal kurz dazu mal was pitchen?
Genau, sehr gerne. Also die haben wir mittlerweile so ein bisschen aus Crossing Edge rausgenommen, das ganze Konferenzthema, weil es eher wirklich eine anbieterunabhängige Konferenz sein soll für CRMler. Wir sind gestartet damals mit dieser Idee, was ich schon sagte, wir wollen den nicht technischen Marketer in die Lage oder CRMler in die Lage zu versetzen, bessere Kampagnen zu machen. Und wir haben von Anfang an nicht immer gesagt, so das sind so underserved Heroes. Also die wissen eigentlich, die könnten eigentlich Heroes sein, die sind nur underserved, weil sie nicht den Zugang zu Daten haben, Technologie haben.
Ja.
Und deswegen haben wir gesagt, diese Heroes muss man eigentlich feiern und haben daraus dieses ganze Thema Heroes of CRM gemacht und auch diese Konferenz daraus gemacht, die ist vor 2 Jahren ganz klein entstanden mit 80 Leuten. Die war jetzt in diesem Jahr schon bei fast 350 Teilnehmern. Die wird im nächsten Jahr wahrscheinlich eher bei 500 plus Teilnehmern sein, was auch wieder zu unserem Punkt kommt von vorhin, die Wichtigkeit von CRM, was du auch daran siehst, dass auf einmal es gab keine wirklich richtig große CRM-Konferenz in Deutschland. Es gab so ein paar mehr, was ich vorhin nannte, so diese klassischen traditionellen CRM-Konferenzen. Da sind wir jetzt aber schon dieses Jahr größer gewesen als die größte, die es gab. Das ist tatsächlich der Ansatz, spannende Speaker aus dem Bereich auf die Bühne zu holen, die Use Cases tatsächlich auch pitchen, also erzählen, wie haben sie sich ihren CRM-Stack zum Beispiel zusammengebaut, welche Technologien haben sie eingekauft, welche Use Cases haben sie umgesetzt, die spannend sind. Also wirklich sozusagen die Leute aus der Praxis mal sprechen zu lassen. Genau, das findet am 20. März nächsten Jahres wieder statt in Berlin. Diesmal in Kreuzberg, im Festsaal Kreuzberg und genau, also www.heroesofcrm.com. Ich glaube, wir sind mittlerweile immer noch im Early Bird Sale oder so, also die Tickets sind auch erschwinglich. Und genau, das ist so, entwickelt sich langsam zu, so, glaube ich, der führenden CRM-Konferenz in Deutschland.
Also aus meiner Sicht ist es das schon. Ich fand die Fachlichkeit sehr gut. Kaum Pitches, fast gar keine Pitches, aber insbesondere der Austausch und die Fachlichkeit auf dieser Konferenz zu diesem Thema, was sicherlich noch nicht die Aufmerksamkeit hat, die es braucht.
Genau, und das wäre, glaube ich, auch für alle, wo wir heute sagten, die vielleicht noch so ein bisschen weiter weg sind von dem Thema, dass wir sicherlich mal ein Event, wo man hingehen könnte, um sich mal zu verstehen, worüber denken so die führenden Unternehmen in dem Bereich auch nach, was machen die eigentlich da.
Ja.
Also dafür sicherlich nicht schlecht geeignet.
Ja. Sehr gut. So, das war der unabgesprochene Werbeblock. Jetzt sagen wir noch mal kurz, wie du dein Wissen frisch hältst.
Tatsächlich viel über Blogs, also amerikanische Blogs wie chiefmartech.com. Wir haben mittlerweile auch eine ganze Reihe von persönlichen Beziehungen aufgebaut zu Leuten aus der amerikanischen Szene, also David Raab, der ja diesen Begriff Customer Data Platform erfunden hat und auch das Customer Data Platform Institute in Amerika gegründet hat, den wir mittlerweile persönlich kennen. Mit dem haben wir das CDP Institute Europe vorletztes Jahr gemeinsam gelauncht. Also einfach persönliche Kontakte auch zu führenden Leuten aus dieser amerikanischen Marketing-Tech-Szene. Ganz viel auch andere Tools anschauen. Also überhaupt verstehen, was entwickeln andere Anbieter, in welche Richtung geht das gerade. Und wir haben natürlich den Riesenvorteil, dass wir sehr viel sehen bei Kunden. Und dass wir einfach, wir sind ja immer, also wenn ein Kunde uns einsetzt, sind wir sehr häufig so das zentrale Element in dem Marketing-Technologie-Stack. Das heißt, an uns hängen natürlich die klassischen Datenquellen dran. Also so, sagten wir vorhin schon, so Kundennutzerdaten, die aus dem Data Warehouse kommen und aus anderen Quellen. Aber auch alles, was so in Richtung AI, Predictive Modeling geht. Gibt es ja Anbieter wie G-Predictive aus Hamburg zum Beispiel. Sehen wir, der Kunde hat die dann im Einsatz, um seine Modelle da zum Beispiel zu bauen. Die Daten fließen dann aber wiederum bei uns rein. Und auch auf der Kanalseite gibt es ja unterschiedlichste Anbieter, also so die ganz klassischen E-Mail-Tools und andere. Aber auch, wenn man das ganze Thema Messenger-Marketing angeht, so ein Chat-Champ aus Berlin, die sieht man dann auch das erste Mal bei einem Kunden. Also wir haben einfach den riesen Vorteil, dass wir durch die Arbeit mit unseren Kunden einfach sehr gute, tiefe Einblicke in so Marketing-Technologie-Stacks bekommen.
Großartig. Und auf einer relevanten Basis mit echten Schnittstellen.
Richtig.
Echten Menschen, echten Anwendern.
Sehen auch, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut.
Ja.
Das alleine bei einem E-Mail-Tool,
wie
schnell bekomme ich Response-Daten zurück? Also, dass jemand eine E-Mail geöffnet oder geklickt hat, da gibt es Riesenunterschiede. Und das, manchmal ist es technologisch, manchmal sind es auch Vertragskonstellationen.
Ja.
Steht in meinem Vertrag, ob ich die alle 6, 12 oder 24 Stunden bekomme. Ja. Aber alleine, was für Feinheiten es da gibt, das siehst du halt nur, wenn du in der Praxis mit solchen Technologien arbeitest.
Ja. Großartig. Klasse. Manuel, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir großen Spaß gemacht.
Danke dir.
Und wir sprechen uns garantiert bald wieder. Herzlichen Dank.
Danke, ciao.